Folge 2. Auf der Anklagebank. Der Nürnberger Ärzteprozess. Ein Text von Julia Ladendorf und Anton Wild.
8. Mai 1945. Nach fast 6 Jahren Vernichtungskrieg endete die NS-Herrschaft mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Die Entnazifizierung Deutschlands war bereits kurze Zeit später in vollem Gange. Die Siegermächte wollten hohe Funktionäre und Parteigrößen schnellstmöglich inhaftieren und alle Mitglieder von NS-Organisationen, die beruflich zentrale Positionen innegehabt hatten, aus ihren Ämtern entlassen. Die Mehrzahl der Deutschen musste vor sogenannte Spruchkammern treten. In einem großen Prozess vor einem internationalen Militärgerichtshof, der aus Vertretern der 4 Siegermächte bestand, hatten sich außerdem die Hauptverantwortlichen für die NS-Verbrechen zu verantworten. Der sogenannte Hauptkriegsverbrecherprozess gegen Politiker, Militärs und Teile der NS-Führungsriege fand im Schwurgerichtssaal 600 des Justizpalasts in Nürnberg an der Fürther Straße vor den Augen der Weltöffentlichkeit statt. Die Antwort der Alliierten auf die Gräueltaten der Nationalsozialisten sollte also eine strafrechtliche Aufarbeitung sein. Darauf hatte man sich bereits vor Kriegsende im Herbst 1943 geeinigt. Am 18. Oktober 1945, also etwa ein halbes Jahr nach Kriegsende, lag dem Internationalen Militärtribunal die Anklageschrift vor. Den Angeklagten wurde Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last gelegt. 33 Tage später wurde die Hauptverhandlung in Nürnberg eröffnet. In der Stadt, in der während der NS-Diktatur die Reichsparteitage abgehalten und die nationalsozialistischen Rassengesetze verkündet wurden.
Der Nürnberger Prozess gegen die 24 Hauptangeklagten endete am 1. Oktober 1946 nach nicht einmal einem Jahr. Insgesamt sprach das Internationale Militärtribunal 12 Todesurteile, 3-mal lebenslängliche Haft und 4 Haftstrafen zwischen 10 und 20 Jahren aus. Diesen Hauptkriegsverbrecherprozess folgten 12 weitere Verfahren, die sogenannten Nürnberger Nachfolgeprozesse. Diese Verfahren wurden nur von den USA durchgeführt und richteten sich unter anderem gegen Juristen, Minister, Industrielle sowie gegen Medizinerinnen und Mediziner. Um den Prozess der letztgenannten Gruppe, den sogenannten Nürnberger Ärzteprozess, geht es in dieser Podcast-Folge. Nach Kriegsende hatten Wissenschaftler der Alliierten nach Fortschritten der deutschen Forschung gesucht. Der Direktor des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin der Universität Erlangen-Nürnberg, Professor Karl-Heinz Leven, schildert die Erwartungshaltung der Alliierten folgendermaßen.
Die Erwartung der Alliierten beim Vormarsch in das mehr oder weniger zerstörte Deutschland, aber doch noch genügend Material zu finden, Unterlagen zu finden, aus denen spektakuläre Ergebnisse medizinischer Forschung auch hervorgehen. Also man erwartete Sensationsfunde, allerdings in einer anderen Richtung, nämlich im Hinblick auf Fortschritte der Forschung. Und man fand Medizinverbrechen.
Diese Verbrechen sollten aufgearbeitet werden. Die Vereinigten Staaten von Nordamerika gegen Karl Brandt und andere Fall Nummer 1. Unter diesem Titel wurde die Anklage gegen 19 Ärzte, eine Ärztin und 3 Funktionäre eröffnet. Es war der erste von 12 Nürnberger Nachfolgeprozessen. Das Ziel des Prozesses bestand in der Untersuchung unmenschlicher Handlungen durch deutsche Ärztinnen und Ärzte während des Zweiten Weltkrieges. Den Auftakt der Nürnberger Nachfolgeprozesse sollte eigentlich ein Prozess gegen Industrielle machen. Da die Militärbehörde dies allerdings als politisch zu heikel betrachtete, startete man stattdessen mit dem Ärzteprozess. Professor Karl-Heinz Leven begründet diese Entscheidung folgendermaßen.
Der Prozess hatte ja auch eine Art pädagogisches Ziel. Er sollte die Öffentlichkeit, die Weltöffentlichkeit, aber auch die deutsche Öffentlichkeit mit diesen Taten, Untaten konfrontieren und man versprach sich davon so eine Art kathartische Wirkung auf die Öffentlichkeit im Sinne eines Reinigungsprozesses. Und welche Verbrechen waren nun besonders markant geeignet, um den Auftakt zu bilden? Da ging der Streit darum, dass zum Beispiel auch in Amerika gab es auch zum Beispiel Gruppen in der Administration, die sagten, jetzt bitte keinen Prozess gegen Wirtschaftsführer als ersten, weil das waren teilweise auch amerikanische Wirtschaftsführer, die wollten das dann nicht, weil da war dann der Konnex zwischen Verbrechen, Krieg, Nazitum, die eine Sache, aber es ging dann immer eben auch gegen die eigene Profession. Nach meinem Verständnis stellt sich das aber so dar, dass bei den Medizinverbrechen, die erstens die Art der Verbrechen so unverwechselbar war und auch so überzeugend verbrecherisch, dass man da am wenigsten Überzeugungsarbeit leisten musste, um zu begründen, dass man damit anfängt. Zum Zweiten waren auch die Angeklagten alle bei der Hand. Man hatte also eine erkleckliche Auswahl von 23 Leuten, die man vor Gericht stellen könnte, die so halbwegs repräsentativ waren für die noch vorhandene Führungsschicht. Also da gab es auch praktische Motive dahinter, diesen Prozess der besonders markante Verbrechen, die dann wiederum typisch waren für den NS, auch voranzustellen.
Was für Verbrechen hatten die Ärztinnen und Ärzte während der NS-Diktatur begangen? Um diese Frage zu klären, müssen wir den Blick zurück in die NS-Zeit werfen. Frühjahr 1942, Dachau.
15 Kilometer, lässt Maske fallen, schwere Höhenkrankheit, chronische Krämpfe. 7,2 Kilometer, 10 Minuten, unkoordiniertes Strampeln mit den Extremitäten. 2,9 Kilometer, 18 Minuten, schreit immer noch, krampft Arme und Beine. 0 Meter, nicht ansprechbar, macht den Eindruck eines völlig Geistesgestörten.
Diese Protokollauszüge stammen aus einem Geheimbericht der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt und schildern einen 1942 im KZ Dachau durchgeführten sogenannten Fallschirmsinkversuch. Dabei wurden die unfreiwillig ausgewählten Versuchspersonen in eine Druckkammer geführt. Von außen wurde der Luftdruck der jeweiligen Höhe simuliert. Währenddessen wurde die Versuchsperson durch ein Fenster beobachtet und ihr Leiden dokumentiert. Die Versuche hatten das Ziel, die Luftfahrt für deutsche Soldaten sicherer zu machen. Etwa 200 Häftlinge des Konzentrationslagers Dachau wurden für diese Versuche missbraucht. Russische, polnische und deutsche Häftlinge jüdischen Glaubens. Mindestens 80 überlebten diese Tortur nicht. Nur wenige Monate nach Abschluss der Höhenversuche suchte sich der maßgeblich beteiligte Arzt Dr. Sigmund Rascher, Stabsarzt der Luftwaffe und SS-Untersturmführer, ein neues Forschungsfeld. Im Auftrag Heinrich Himmlers, des Reichsführers SS, führte Rascher nun sogenannte Unterkühlungsversuche durch. Sie sollten Fragen klären, die sich im Zusammenhang mit Abstürzen von Fliegern ins Meer ergeben hatten. Die Versuche sollten helfen, eine geeignete Kälteschutzkleidung oder eine Methode zur adäquaten Wiedererwärmung unterkühlter Soldaten zu entwickeln. Dafür wurden Insassen des Konzentrationslagers in eiskaltes Wasser geworfen, teils in Fliegeruniform, teils unbekleidet und dabei medizinisch überwacht. Jede dritte der 300 Versuchspersonen erfuhr qualvoll. Sigmund Rascher, der eine Schlüsselfunktion bei Experimenten mit Gefangenen einnahm, spielte im Ärzteprozess jedoch keine Rolle. Bereits 1944 waren Rascher und seine Frau wegen Kindesunterschiebung verhaftet und selbst in Konzentrationslagern inhaftiert worden. Caroline Rascher hatte zwischen 1939 und 1945 Kinder entführt und diese als ihre eigenen ausgegeben. Beide wurden noch vor Kriegsende hingerichtet. Auch zahlreiche Medikamente und Impfstoffe wurden an Häftlingen der Konzentrationslager ausprobiert. Zu diesem Zweck wurden sie mit potenziell tödlichen Krankheitserregern infiziert. Oder es wurden ihnen Schusswunden und andere kriegsähnliche Verletzungen zugefügt, um neue Behandlungsmethoden zu testen.
Um ihre rassistische Idee eines gesunden Volkskörpers umzusetzen, begingen die Nationalsozialisten noch andere Verbrechen. Psychisch erkrankte und behinderte Menschen, die in Heil- und Pflegeanstalten untergebracht waren, wurden erfasst und gemeldet und vielfach ermordet. Im Zuge des nationalsozialistischen Patientenmords verloren im deutschen Machtbereich weit über 300.000 Patientinnen und Patienten, die den Ärztinnen und Ärzten in den Anstalten anvertraut waren, ihr Leben. Mehr dazu erfahren Sie in späteren Folgen unseres Podcasts. Mit Karl Brandt wurde einer der Hauptverantwortlichen für den nationalsozialistischen Patientenmord im Nürnberger Ärzteprozess angeklagt und später zum Tode verurteilt. Schon ganz zu Beginn ihrer Herrschaft hatten die Nationalsozialisten außerdem Vorbereitungen getroffen, um auf der Basis rassischer Vorgaben bestimmte Bevölkerungsgruppen zwangsweise zu sterilisieren. Mit dem sogenannten Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses schuf man schon 1933/34 die gesetzliche Grundlage, um als minderwertig deklarierte Menschen von der Fortpflanzung auszuschließen. Die Zwangssterilisationen auf Grundlage des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses waren aber nicht Gegenstand der Anklage im Ärzteprozess. Vielmehr wurde dort über die Beteiligung der Angeklagten an den Experimenten zur Massensterilisation verhandelt. Diese Versuche wurden an Insassen und Insassinnen des KZ Auschwitz durchgeführt. Mit ihnen wollte man untersuchen, welche Methoden, medikamentöse, operative oder Röntgensterilisation, sich eignen, um ganze Bevölkerungsgruppen, vor allem Jüdinnen und Juden sowie Sinti und Roma, zwangsweise unfruchtbar zu machen. Die Liste der Vergehen deutscher Ärztinnen und Ärzte ist lang. Nach der Einschätzung von Professor Leven beteiligten sich allein in den Konzentrationslagern mehr als 1000 Ärzte aktiv an den Gräueltaten. Das entsprach etwas mehr als 1% der gesamten Ärzteschaft. Protest unter den Medizinerinnen und Medizinern war so gut wie nicht existent, wie Professor Leven erklärt.
Die Ärzte spielten, das war eine der Stützen des Regimes. Und deshalb ist es auch nicht ganz korrekt zu sagen, warum haben sich so wenig Ärzte dagegen geäußert. Man muss anders fragen, warum waren so viele Ärzte dafür? Denn der Widerstand aus den Reihen der Ärzte ist praktisch nicht vorhanden gewesen.
Professor Leven nennt auch einen möglichen Grund für den fehlenden Protest.
Es sagt sich heute leicht aus der Rückschau, die hätten alle protestieren können. Naja, das ist so eine Sache, das war sehr gefährlich. Also wer da protestierte, der lebte wirklich gefährlich, der konnte auch in die Mühlen geraten. Und diejenigen, die wirklich Widerstand geleistet haben, das waren Studenten von der Weißen Rose und andere. Man weiß, wie die geendet sind, die sind hingerichtet worden und denen hat keiner geholfen.
Trotzdem, betont Professor Leven, war keiner gezwungen, beispielsweise an den Tötungen von Patientinnen und Patienten mitzuwirken. Daher stelle sich die Frage, warum trotzdem so viele bereitwillig mitmachten.
Umgekehrt muss man fragen, warum haben die alle so gerne bereitwillig mitgemacht? Denn das hätten sie nicht gemusst. Da wurde keiner gezwungen.
Angesichts dieser Zahlen sind die 22 Männer und eine Frau auf der Anklagebank nur ein Bruchteil der offensichtlich Schuldigen. Die geringe Zahl an Angeklagten lässt sich folgendermaßen erklären. Wie auch im Hauptkriegsverbrecherprozess hatten sich nicht wenige der Anklage entzogen. Neben Suiziden fälschten sie zum Teil ihre Identität oder tauchten im Ausland unter. Wie beispielsweise Josef Mengele, der erst Jahrzehnte später bei einem Badeunfall in Südamerika ums Leben kam. Außerdem lagen zwischen Kriegsende und Vorlage der Anklageschrift am 25. Oktober 1946 nur 1,5 Jahre, was für die Vorbereitung eines solchen Mammutprozesses durchaus knapp bemessen war. Es mussten Tonnen von Akten im zerstörten Deutschland gesucht, gesichert und katalogisiert werden. Daraus mussten die beweiskräftigen Dokumente der Anklage und auch der Verteidigung zugänglich gemacht werden. Dies führte zur Auswahl der Angeklagten, derer man habhaft geworden war und die man vor Gericht stellen konnte. Alexander Mitschelich, Leiter der Deutschen Kommission zur Beobachtung des Nürnberger Ärzteprozesses, beschreibt den Prozess folgendermaßen.
Je länger wir im Verhandlungssaal des Justizpalastes in Nürnberg saßen, je genauer wir die Dokumente und Protokolle sichteten, desto klarer wurde uns, dass dieser Prozess nur den Charakter einer Stichprobe hatte. Was hier zutage trat, hatte überwältigende Belegkraft für ein juristisches Verfahren. Und wenn wir uns an die Justiz erinnerten, die im deutschen Namen etwa unter den Sondergesetzen für Polen ausgeübt wurde, so mussten wir die Geduld und Unvoreingenommenheit des Gerichtshofes bewundern. Hier wurde jedenfalls blinder Hass nicht mit blinder Rache vergolten, vielmehr wurde in einer ernsten Bemühung die Distanz für Reflexion geschaffen.
Angeklagt waren, wie bereits erwähnt, 23 Personen. Eine Ärztin, 19 Ärzte und 3 Gesundheitsfunktionäre. Vor Gericht verantworten mussten sich damit zwar nur einige wenige, aber man betrachtete sie auch als Stellvertreter für die gesamte deutsche Ärzteschaft. 1949 ging die Deutsche Ärztekammer von 350 Medizintätern während der nationalsozialistischen Diktatur aus. Auch auf deutscher Seite hielt man also nur wenige Jahre nach dem Krieg bereits deutlich mehr als die 23 im Prozess angeklagten Täterinnen und Täter für schuldig. Dazu kamen diejenigen, die Bescheid gewusst hatten, diejenigen, die weggeschaut hatten. Alexander Mitschelich spricht dazu in seinem Buch »Medizin ohne Menschlichkeit« vom Apparat, der alles möglich gemacht hat. Ausgegangen waren die Ankläger von einem kurzen und eindeutigen Prozess. Die Schwerpunktsetzung war klar und die Beweislast erdrückend. Auf der Suche nach Forschungserfolgen hatten die Alliierten Unmengen an Dokumenten gefunden, die als Zeugnis und Beweis für die Gräueltaten der NS-Medizin dienten. Trotzdem zog sich der Prozess deutlich länger hin als gedacht. Die Komplexität des Verfahrens und des Beweismaterials wurden massiv unterschätzt. Eine große Zahl an Sachverständigen und Zeugen mit Fachkenntnissen wurde hinzugezogen. Besonders relevant für den Verlauf der Prozesse waren allerdings die Zeugenaussagen der überlebenden Betroffenen der Medizinexperimente. Bei der Verteidigung setzten die Angeklagten und ihre Anwälte auf mehrere Argumente. Professor Leven erläutert dazu.
Da gab es verschiedene Strategien. Zum einen diejenigen, die sich auf Befehlsnotstand beriefen, etwa dass man behauptete, man habe das und das nur gemacht, etwa bei den Kälteversuchen, egal bei welchen Tötungshandlungen, weil der Vorgesetzte das gesagt hat und weil dieser Vorgesetzte ein höherer SS-Mann gewesen sei, der einen sonst erschossen hätte.
Weitere Rechtfertigungen der Angeklagten beriefen sich auf den Hippokratischen Eid und den sogenannten Gnadentod, wie Professor Leven weiter erklärt.
Die andere Verteidigungsstrategie, die etwa Karl Brandt verfolgte, sagte, etwa die Euthanasiemorde betreffend, wir haben überhaupt keinen Menschen ermordet, wir haben den Gnadentod gewährt. Also der Karl Brandt hat gesagt, im Grunde verwirklichten wir nur den Hippokratischen Eid in einer neuen Fassung. Also zwar mit einigen Härten, das hat er zugegeben, aber bei uns ist die Tötung von solchen Kranken und Behinderten eine Art Gnadenerweis des Staates gewesen.
Die Verteidigung setzte zusätzlich auf das Tu-Quoque-Argument, also eine Du-Auch-Argumentation. Damit beschuldigten sie die Alliierten, ihrerseits ebenfalls Menschenversuche durchzuführen. Dieses Argument war schlussendlich nicht haltbar, zeigt aber deutlich, wie manipulativ die Verteidigung mit Beweisen umging.
Die Urteilsverkündung erfolgte am 20. August 1947. Sie beinhaltete 7 Todesurteile, 5 lebenslängliche und 4 langjährige Haftstrafen sowie 7 Freisprüche. Keines der Urteile war revisionsfähig. Vollstreckt wurden die Todesurteile am 2. Juni 1948. Alle Haftstrafen endeten vorzeitig und viele der Verurteilten konnten ihre Karrieren danach problemlos fortführen. Schlussendlich hatte die Anklage und Verurteilung wegen Menschenversuchen und der NS-Euthanasie für die meisten Ärztinnen und Ärzte in Deutschland keine Folgen. Ob Mittäter, Mitwisser oder tatenlos Zusehende, Patientinnen und Patienten behandeln und ihre beruflichen Karrieren ausbauen konnten im Nachkriegsdeutschland fast alle deutschen Ärztinnen und Ärzte. Im Nachhinein löste diese Entwicklung allgemeine Empörung aus. Zur Frage, wie es möglich war, dass so viele hundert Ärztinnen und Ärzte trotz ihrer Beteiligung am NS-System keinerlei Konsequenzen tragen mussten, erklärt Professor Leben:
Wie kann das sein? Und auch da muss man ja den Kontext sehen. Wer ist sozusagen belastet oder wie findet man die Leute, wenn man jetzt so in ein zusammenbrechendes und sich bis zum letzten wehrendes Land einmarschiert wie die Alliierten? Wie findet man da die Täter und die Unschuldigen und die Mittäter und die Mitwisser heraus? Also das war ein komplizierter Prozess. Und man hat ja zunächst auch ganz formale Kriterien angelegt, etwa Parteimitgliedschaft. In Bayern war es zum Beispiel so, dass alle Medizinprofessoren, aber auch andere Beamte, die in der NSDAP gewesen waren, entlassen wurden. Die waren formal belastet. Aber gerade was die Medizin angeht, hat man festgestellt, bei dem hohen Grad von Mitgliedschaft in diesen NS-Organisationen, wenn man das ernst nimmt, dann hat man auf einmal keine medizinische Elite mehr.
Was außerdem zum problemlosen Weiterführen vieler medizinischer Karrieren beitrug, war die Wirkung des Nürnberger Ärzteprozesses in der gesamten deutschen Ärzteschaft. Eine adäquate Reaktion auf den Prozess blieb nämlich weitgehend aus. Der Medizinhistoriker Richard Töllner schreibt in seinem Aufsatz »Wissen kann Gewissen nicht ersetzen« dazu:
Die deutsche Ärzteschaft verschloss die Augen vor der Wahrheit. Zur selbstkritischen Wahrnehmung war sie weder fähig noch willens. Stattdessen war sie eilfertig bereit, die Angeklagten des Nürnberger Prozesses schon vor dem Urteil als Sündenböcke auf dem Altar uneinsichtiger Selbstgerechtigkeit zu opfern, um so ihre eigene betroffene Vergangenheit 20 Jahre lang mit dem Mantel eines unbußfertigen Schweigens verdecken zu können.
Ein Wandel zeigte sich erst mit einem Generationswechsel in den 1970er Jahren. Nach jahrzehntelanger Verleugnung kam es langsam zu einer Hinwendung zu und Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit. Die zentrale Bedeutung, die dem Nürnberger Ärzteprozess noch heute zukommt, ergibt sich vor allem aus der Entwicklung internationaler ethischer Normen in der Forschung am Menschen. Eine besondere Rolle hat in dieser Entwicklung die Präambel des Urteils im Prozess. Diese Präambel ist als Nürnberger Kodex bekannt. Sie beinhaltet 10 Punkte, die als Meilenstein des Probandenschutzes gewertet werden können. Im internationalen Verständnis hatte der Kodex zunächst allerdings nur für die deutsche Forschung und Ärzteschaft Relevanz. Professor Leven führt dazu im Interview aus:
Also man war sich relativ einig unter den internationalen Beobachtern, auch ärztlichen Beobachtern, dass sich dieser Kodex auf deutsche Nazimediziner bezöge, da man selber in den nichtdeutschen Ländern eben solche Scheußlichkeiten nie begangen habe und auch nicht vorhabe, solche zu begehen. Also man fühlte sich davon nicht angesprochen. Das ist interessant und auch wichtig. Man hat praktisch gesagt, das ist sozusagen eine Nazi-Spezialität gewesen und nur die Nazi-Ärzte oder ihre Kollegen, die jetzt in Deutschland ihren Beruf ausüben, die brauchen so eine Art Handreichung. So wird es gemacht und das ist erlaubt und das ist verboten. Das ist sozusagen die unmittelbar zeitgenössische Wahrnehmung dieses Kodex.
In den 1960er Jahren setzte ein internationaler Bewusstseinswandel ein. Es fiel auf, dass durchaus auch in anderen Ländern fragwürdige Experimente durchgeführt wurden. Das gab den Anstoß für ein internationales Regelwerk für die medizinische Forschung, die Helsinki-Deklaration von 1964. Professor Leven erklärt dazu:
Das ist die Geburtsstunde der medizinischen Ethik im engeren Sinn, und zwar bezogen auf die Forschung, also medizinische Forschungsethik. Das entsteht 1964 in Helsinki, und da entsteht ein Text, der ausgehend vom Nürnberger Kodex seine Essenz aufnimmt, aber dann breiter ausführt und auch praktikabel macht, dass man dann auch Ausführungsbestimmungen im engeren Sinne dann auch anschließt. Das heißt, der Text wird dann auch länger, etwas komplizierter. Auch dieser Text ist dann in den Folgejahren und Jahrzehnten bis heute immer wieder modifiziert worden, gilt aber, das ist wichtig, gilt bis heute als das Basisdokument jeder Forschungsethikkommission an jeder Fakultät. Da gibt es ja Ethikkommissionen, da wird über Forschungsanträge entschieden. Wenn also eine Doktorarbeit entsteht, wo Patienten untersucht, befragt werden oder menschliches Material, organisches Material eine Rolle spielt, muss ein Ethikantrag gestellt werden. Und das Grundgesetz ist immer, immer die Helsinki-Deklaration, die inhaltlich essentiell auf den Nürnberger Kodex zurückgeht. Und das ist ein Traditionsstrang, der also auch nicht nur in Deutschland, sondern international besteht.
Zusammenfassend kann man also sagen, dass der Nürnberger Ärzteprozess für die medizinische Forschung, wie wir sie heute kennen, eine erhebliche Rolle spielte. Auch wenn der Prozess zunächst nur darauf angelegt war, die deutschen Medizinverbrechen zu verurteilen, gehören die Entwicklungen, die daraus folgten, zu den bedeutendsten Konsequenzen des Nürnberger Ärzteprozesses. Ein wichtiger Akteur des Nürnberger Ärzteprozesses war der Erlanger Professor Werner Leibrandt. Als sachverständiger Zeuge bezog er im Prozess Stellung gegen die NS-Medizinverbrechen. Mit seinem Leben und Wirken befasst sich die nächste Folge dieses Podcasts.